Aus dem Büro von Herrn Stiepli, ständige Mitarbeiterin, Zeitschrift Moment, 13473, Blasted Expanse Boulevard, Tucson, Arizona, 85704878-2. An Mr. Marlon K. Bain, Sacrigene Hallöchen Incorporated, BPL Waltham Building, 1214 Thornton Pond Road, Waltham, Massachusetts, 02154-9872-4. November J.D.I.U. Sehr geehrter Mr. Bain, beruflich im Phoenix weilend war es mir neulich vergönnt, Ihren Jugendfreund Mr. Orrin J. in Candenza kennenzulernen. Seither treibt mich die Idee um, über die Incandenza-Familie und ihre Errungenschaften nicht nur in der Welt des Sports zu schreiben, sondern auch über eine ganze Palette anderer Themen, wie etwa Metro Bostons unabhängige Filmszene in Vergangenheit und Gegenwart. Ich möchte Sie hiermit um die Erlaubnis bitten, Ihnen Fragen zu stellen, die Sie schriftlich beantworten können, denn Mr. Orrin Incandenza hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Sie eine Abneigung dagegen hegen, Menschen außerhalb Ihres Heims und Büros zu treffen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich baldmöglichst einen positiven Bescheid von Ihnen erhielte. Und so weiter, und so weiter, und so weiter.
Saprogene Hallöchen. Wenn es wichtig genug ist, dass es ein Profi für Sie sagt. Ein stolzes Mitglied der ACME-Gruppe für Scherzartikel und Schnickschnack, abgepackte Gefühle, Witze, Überraschungen und spinnerte Kostüme. Miss Helen Stiepli und so weiter. November J.D.I.U. Werte Miss Stiepli, schießen Sie los. Hochdero submissester Diener, M.K. Bain, Saprogene Hallöchen, ACME.
Aus dem Büro von Helen Stiepli, ständige Mitarbeiterin, Zeitschrift Moment, 13473 Blasted Expanse Boulevard, Tucson, Arizona, 85704878-7/2. Mr. M.K. Bain, Saprogene Hallöchen Incorporation, BPL Waltham Building, 1214 Totten Pond Road, Waltham, Massachusetts, 02154987-2/4. November JDI-U. Sehr geehrter Mr. Bain, F.
Anmerkung 269. Saprogene Hallöchen, Sternchen. Wenn es wichtig genug ist, dass es ein Profi für Sie sagt. Sternchen, ein stolzes Mitglied der ACME-Gruppe für Scherzartikel und Schnickknack, abgepackte Gefühle, Witze, Überraschungen und spinnerte Kostüme. Ms. Helen Stiepli und so weiter. November Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Zu 1. Orrin Incandenza und ich spielten, trainierten und hingen zusammen rum, und das den größten Teil der Zeit hindurch, die wir damals für unsere prägenden Jahre hielten. Wir lernten uns kennen, weil ich ihm bei Metro Bostons lokalen Tennisturnieren der Jungen bis 10 immer wieder auf der anderen Seite des Netzes gegenüberstand. Wir waren die beiden besten 10-jährigen Jungen von Boston. Wir wurden schnell Trainingspartner und unsere Mütter fuhren uns wochentags jeden Nachmittag zu einem Juniorenförderprogramm im Auburndale Tennis Club in West Newton. Nachdem meine Eltern bei einem entsetzlichen Unfall, bei dem ein Rundfunkhelikopter vom Staumeldedienst eines Morgens im Berufsverkehr auf dem Jamaica Way abgestürzt war, auf schreckliche Weise ums Leben gekommen waren, wurde ich eine Art Klette des Incandenza-Haushalts draußen in Weston. Als JOI die Academy gründete, gehörte ich zu den Erstimmatrikulierten. Orin und ich waren unzertrennlich, bis wir etwa 15 waren. Als ich hinsichtlich früher Pubertät und sportlicher Hoffnungsfülle meinen Zenit erreicht hatte und ihn besiegen konnte. Daran hatte er schwer zu knapsen. Wir waren nie wieder unzertrennlich. Im Jahre darauf verbrachten wir nochmal ein paar Monate lang jede Menge Zeit zusammen, in der wir massiv mit Freizeitdrogen experimentierten. Schon nach wenigen Jahren verloren wir das Interesse an Betäubungsmitteln. Orin, weil er endlich in die Pubertät gekommen war, das schwache Geschlecht entdeckt und herausgefunden hatte, dass er dafür all seine 5 Sinne sowie ein gerüttelt Maß an Tücke beisammen haben musste. Ich, weil eine Reihe von echt negativen metoxypsychedelischen Erfahrungen mir gewisse Behinderungen beschert hatten, durch die der Alltag für mich bis heute eine außergewöhnliche Herausforderung darstellt und die ich gern der Tatsache in die Schuhe schiebe, dass ich todernste Halluzinogene in einer quasi larvalen psychischen Phase konsumiert habe, in der der Konsum von Halluzinogenen jedem nordamerikanischen Jugendlichen verboten sein sollte. Diese Behinderungen hatten zur Folge, dass ich mit 17, also vor meinem Abschluss, von der Enfield Tennis Academy abging und mich aus dem Juniorenwettkampftennis und dem uns bekannten Alltagsleben zurückzog. Auch Orin war mit 17 für das Tennisspiel praktisch ausgebrannt. Allerdings hätte wohl kein vernünftiger Mensch vorausgesehen, dass er in der Zukunft zum US-amerikanischen Mannschaftsfootball überlaufen würde. Ein grunzendes, malmendes Ballett unterdrückter Homoerotik dieser Football, wenn Sie mich fragen, Miss Deeplay. Die übertriebene Schulterbreite, die maskierte Ausrottung mimischer Persönlichkeit, die Betonung von Kontakt versus Kontaktvermeidung, die Siege vermittels Eindringen und Widerstehen, die engen Hosen, die Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur betonen, sowie das, was alle Welt für Schamkapseln halten muss. Die sukzessive Verlagerung der Veranstaltungsorte zu künstlichen Oberflächen, zu Kunstrasen. Sehen die Hosen nicht aus, als wären sie vorne mit Schamkapseln versehen? Und schauen Sie sich bloß mal an, wie sich die Männer nach einem Spiel gegenseitig auf den Hintern hauen. Als hätte sich Swinburne eines Nachts in tiefster Seelenschwärze hingesetzt und eine Mannschaftssportart ausgedacht. Und vergessen wir doch bitte schön Orins Verteidigung des Footballspiels als einem ritualisierten Ersatz für bewaffnete Auseinandersetzungen. Bewaffnete Auseinandersetzungen sind schon ritualisiert genug. Und da wir echte bewaffnete Auseinandersetzungen haben, machen Sie abends bloß mal eine Spritztour durch Bostons Stadtteile Roxbury und Mattapan, ist ein Ersatz weder sinnvoll noch nötig. Football ist reiner homophob unterdrückter Schwuchtelismus, das kann Orin drehen und wenden, wie er will. Zu 3C. Bei den Umständen von Dr. Incandenzas Suizid kann ich Ihnen nicht viel weiterhelfen. Ich weiß, dass er sich auf grausige Weise die eigene Kartografie ausgelöscht hat. Ich habe gehört, dass er im Jahr vor seinem Tod dem täglichen Missbrauch von Ethylalkohol frönte und an einem völlig neuen Filmpatronengenre arbeitete, das Dr. Ink, wie Orin damals behauptete, in den Wahnsinn trieb. Zu 3E. Angeblicher Grund ihrer Trennung war, dass Dr. Incandenza sie immer häufiger in seinen Werken einsetzte und sie schließlich bat, in dem besagten vollkommen und radikal neuen Typ filmischer Unterhaltung aufzutreten, der vermutlich zu seinem Zusammenbruch führte. Angeblich kamen sie sich menschlich näher, James und Joe Allen, obwohl Orin in Bezug auf ihre Beziehung meiner Ansicht nach keine verlässliche Informationsquelle ist. Die einzige andere in diesem Zusammenhang vielleicht relevante Tatsache ist, und das habe ich nicht von Orin, sondern von einer unschuldigen Verwandten von mir, die sich, kurz, in der Lage befand, mit unserem Panther auf intime und sorglose Weise zu konnektieren, die heterosexuellen Männern versagt ist, dass sich im Volvo der Incandenzas etwas ereignete, das sich um ein Fenster und ein Wort drehte. Ich weiß nur, dass O erzählte, in den Tagen vor Dr. Incandenzas Seppuku sei auf einer beschlagenen Scheibe des hellgelben Volvo von Mrs. Incandenza ein Wort aufgetaucht. Und dieses Wort habe in alle Richtungen der Windrose ein eheliches Leichentuch ausgebreitet. Das ist alles. Zu 5. Die verschlierte Warnung? Tippfehler? Auf die Sie sich anlässlich meiner postalischen Antwort beziehen, lautet schlicht, dass Orins Aussagen einen hohen Natriumchloridgehalt haben. Ich weiß nicht, ob ich Orin geradezu als ein Exempel des klassischen pathologischen Lügners darstellen würde, aber Sie brauchen ihn nur bei gewissen Handlungen zu beobachten, um zu sehen, dass es so etwas wie interessegeleitete Ehrlichkeit gibt. Ich habe keine Ahnung, in welcher Beziehung Sie zu Orin stehen oder was Sie für ihn empfinden. Aber wenn Orin dies wünscht, kann ich, fürchte ich, davon ausgehen, dass sie sehr stark für ihn empfinden. Daher werde ich mich auf die Bemerkung beschränken, dass ich Orin zu ETA-Zeiten in Kneipen oder bei postturnierösen Schwofs auf eine junge Dame, die er abschleppen wollte, habe zugehen sehen. Und dann kam seine bei 0815 Weibchen unserer Spezies pannensichere Abschleppstrategie zur Anwendung, deren Eröffnung sinngemäß lautete: Sag mir, was für einen Mann du begehrst, und ich werde diesen Mann darstellen. Was einerseits für ein Abschleppmanöver natürlich fast schon pathologisch offen und ehrlich ist, andererseits aber so einen Guhat aller... Schau mal, ich bin so vollkommen offen und ehrlich, dass ich überall dem unaufrichtigen Posieren stehe, um jemanden anzuziehen, und ich transzendiere die übliche Unaufrichtigkeit des Balztheaters auf besonders hippe und geistreich selbstbewusste Art und Weise. Und wenn du dich von mir abschleppen lässt, werde ich nicht nur meine geistreiche und transzendente Offenheit beibehalten, sondern auch dich in den Stand versetzen, diese Welt sozialer Verlogenheiten zu transzendieren. Was natürlich gar nicht geht, weil das ganze Offenheitsgelaber ja an und für sich schon von vorsätzlicher sozialer Verlogenheit ist. Es ist eine Pose der Posenlosigkeit. Orin Incandenza ist der unoffenste Mann, den ich kenne. Setzen Sie sich nur mal kurz mit Orins Onkel Charles alias Gretel die Querschnittskuh Tevis zusammen, wenn Sie echte Offenheit live erleben wollen. Und Sie werden merken, dass wahrhaftige pathologische Offenheit ungefähr so attraktiv ist wie ein Tourette-Syndrom. Das Problem ist weniger, dass Orin Incandenza ein Lügner ist. Ich glaube vielmehr, dass er gelernt hat, die Wahrheit als konstruiert und nicht als vermittelt zu betrachten. Diese Erfahrung hat er im Lauf seiner Schulzeit gemacht, möchte ich gleich hinzufügen. Schließlich saß er fast 18 Jahre lang zu Füßen der vollendetsten Gehirnwäscherin, die ich je erlebt habe. Und davon ist er bis heute so verwirrt, dass er glaubt, ihrem Einfluss entkommen zu können, indem er sie ablehnt und hasst. Wenn man sich in Opposition zu einem anderen definiert, ist es aber immer noch eine anaklitische Objektbeziehung, oder? Würde ich jedenfalls sagen. Und Männer, die glauben, sie hassen jemanden, weil sie in Wahrheit fürchten, sie könnten ihn brauchen, sind meiner Ansicht nach a priori von nur begrenztem Interesse. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass Orin und ich uns wacker auseinander befreundet haben, sodass meine Urteile zeitweilig der Nachsicht entbehren könnten. Orin ist zum einen kein unverfrorener Lügner, weil er kein sehr geschickter Lügner ist. Die wenigen Gelegenheiten, wo ich ihn beim Versuch bewussten Lügens beobachten konnte, waren jämmerlich. Deshalb war seine Freizeitdrogenphase im Vergleich zu der mancher unserer Kollegen an der ETA auch so schnell vorbei. Wenn man ernsthaft toxen will, während man noch minderjährig ist und mit den Eltern unter einem Dach wohnt, muss man oft und gut lügen. Orin war ein Lügner von seltener Dämlichkeit. Ich weiß noch, an Mrs. Clarks freiem Tag musste Mrs. Ink mal weg, um irgendwo überzufunktionieren. Und Orin sollte bei Mario und Hal babysitten, die in diesem verrückten Kleinkindalter waren, wo sie sich wehtun, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Ich war vorbeigekommen und Orin und ich beschlossen, auf den Speicher über der Garage des Hauses in Weston zu gehen und ein bisschen Bob Hope, soll heißen harzreiches Marihuana, wegzuquarzen. Und oben auf dem Speicher verliefen wir uns heillos in einem dieser pseudophilosophischen Mentallabyrinthe, in die Bob Hope Raucher ständig reinwandern, in denen sie sich verirren und ungeheuer viel Zeit, Anmerkung A. Diese Neigung zu verwickelten Abstraktionen nennt sich auch Marihuana-Denken. Und apropos, das massivem Bob-Hope-Konsum folgende sogenannte Amotivationssyndrom ist eine Fehlbezeichnung. Denn Kiffer verlieren nicht das Interesse am praktischen Funktionieren, sondern Marihuana denken sich in Labyrinthe der reflexiven Abstraktion hinein, die die schiere Möglichkeit praktischen Funktionierens in Frage stellen. Und die geistige Arbeit hinauszufinden, beansprucht alle verfügbare Aufmerksamkeit und lässt den Bob-Hope-Raucher daher scheinbar lethargisch, apathisch und amotiviert dasitzen, während er sich in Wirklichkeit einen Ausweg aus dem Labyrinth erkämpft. Die den Cannabiskonsum begleitende überwältigende Naschsucht, der sogenannte Kiff-Hunger, könnte übrigens ein natürlicher Verteidigungsmechanismus gegen diesen Verlust des praktischen Funktionierens sein. Denn es gibt ja wohl kein praktischeres Funktionieren als die Nahrungssuche. In einem Oberstübchen verbringen, aus dem sich kein Weg hinaus verhandeln lässt. Und als wir das abstrakte Problem, das uns in das Labyrinth geführt hatte, dann endlich nicht gelöst hatten, dafür aber wie immer so hungrig geworden waren, dass wir es aufgaben, hinaus und die Holzleiter hinab stolperten, stand die Sonne schon auf der anderen Himmelsseite über Wayland und Sudbury und der ganze Nachmittag war verstrichen, ohne dass Hal und Mario irgendwie beaufsichtigt worden wären. Irgendwie hatten die beiden überlebt. Aber als Mrs. Incandenza abends nach Hause kam, fragte sie Orin, was die beaufsichtigten Kleinkinder und wir den ganzen Nachmittag über gemacht hätten. Und Orin log, wir wären die ganze Zeit da gewesen und hätten gespielt bzw. beaufsichtigt, woraufhin sich Mrs. Incandenza Orin gegenüber verwirrt zeigte und sagte, sie hätte am Nachmittag wiederholt angerufen, wäre aber nie durchgekommen. Was Orin dahingehend beantwortete, zum Beaufsichtigen hätte er die Kleinen in Zimmer mit Telefonanschlüssen gescheucht, hätte Anrufe erledigt und wäre aus diversen Gründen ein paar Mal lange am Telefon gewesen und deshalb wäre sie nie durchgekommen. Woraufhin Mrs. Incandenza, die extrem groß ist, ein paar Mal blinzelte, sehr verwirrt dreinsah und sagte, das Telefon wäre aber nicht besetzt gewesen, es hätte einfach nur unaufhörlich geklingelt. An diesem Punkt muss ich zugeben, trennen sich in puncto Ausflüchte die Wege von Männern und Jungen. Orin brachte nur noch einen standhaften Blick auf, als er wie aus dem Rosengarten des Weißen Hauses sagte, dazu kann ich nichts sagen. Eine unglaublich dämliche Antwort, die wir beide noch wochenlang sehr komisch fanden, zumal Mrs. Incandenza nie bestrafte und aus Prinzip nie den Anschein erweckte, als traute sie ihren Kindern eine Lüge auch nur zu. Eine durchschaute Lüge behandelte sie wie ein unlösbares kosmisches Rätsel, statt wie eine durchschaute Lüge. Das schlimmste Beispiel von sowohl Orins dilettantischer Verlogenheit als auch Mrs. Incandenzas Widerwillen, einer dilettantischen Lüge entgegenzutreten, ereignete sich eines grässlichen Tages, kurz nachdem Orin endlich seinen Führerschein bekommen hatte. An einem faulen Nachmittag im August waren O und ich bei einem Kunstrasenturnier unten in Longwood früh ausgeschieden. Hal spielte damals noch bei den Jungen bis 10. Ein Großteil der Sommergemeinde der ETA war also noch unten in Longwood, darunter auch Mario und Mrs. Incandenza, die, das weiß ich noch, von einem ortsansässigen, dunkelhäutigen, ausländisch aussehenden, monilialen Internisten chauffiert worden waren, den Mrs. Inc. uns als einen sogenannten lieben und teuren Freund vorgestellt hatte, ohne zu erklären, wie sie sich kennengelernt hatten. Und Dr. Incandenza war unpässlich und außerstande, an jenem Tag irgendwen zu behelligen. Und Orin und ich hatten also praktisch die ganze ETA für uns. Sogar das Fallgatter war unbemannt und oben. Und da derlei damals im Zentrum unseres Interesses stand, konsumierten wir also schnellstmöglich irgendeine Freizeitdroge, welche genau weiß ich nicht mehr, aber sie war besonders wahrnehmungsbeeinträchtigend. Trotzdem fanden wir, wir wären noch nicht beeinträchtigt genug und beschlossen, zu einem der verrufenen Spirituosenläden an der Commonwealth Avenue runterzufahren, denen ein Ehrenwort als Altersausweis genügte. Wir sprangen also in den Volvo, düsten schwer beeinträchtigt den Hügel runter und die Commonwealth Avenue lang und wunderten uns und spekulierten, warum die Leute auf den Gehwegen entlang der Commonwealth uns zuzuwinken schienen, sich die Köpfe hielten, gestikulierten und wild auf- und absprangen. Und Orin winkte fröhlich zurück und hielt sich quasi in heiterer Nachahmung ebenfalls den Kopf. Aber erst als sie die ganze Strecke bis zur Kreuzung Commonwealth-Brighton Avenue geschafft hatten, dämmerte uns die schreckliche Erkenntnis. Mrs. Incandenza band im Sommer oft S. Johnson, den geliebten Hund der Incandenzas, hinten an ihren Volvo, in Reichweite seines Trinknapfs und der Schale mit Science Diet. Und Orin und ich waren mit dem Wagen abgezischt, ohne erst nachzuschauen, ob S. Johnson hinten dran hing. Ich erspare mir wie Ihnen die Beschreibung, was wir fanden, als wir auf einem Parkplatz hielten und zum Heck des Wagens schlichen. Nennen wir es einen Knubbel. Sagen wir, wir fanden eine Leine, ein Halsband und einen Knubbel. Laut den Augenzeugen, die überhaupt ein Wort herausbrachten, hatte es Johnson tapfer versucht, wenigstens die ersten Blocks die Commonwealth hinab mitzuhalten. Aber irgendwann hatte er entweder den Boden unter den Füßen verloren oder war mit sich und der hündischen Welt ins Reine gekommen, hatte sich gesagt, es sei nun an der Zeit abzutreten, hatte aufgegeben, war auf den Asphalt geknallt und was dann geschah, war den Augenzeugen zufolge unbeschreiblich. 5 oder 6 Blocks weit fanden sich auf der Mitte der nach Osten führenden Innenspur Pelz und, sagen wir, Substanz. Was noch übrig war, um es langsam den Hügel zur Academy hochzubringen, waren eine Leine, ein Hundehalsband mit Angaben zu Medikamenten, Allergien und Futterunverträglichkeiten und ein Knubbel aus, sagen wir, anhaftender Substanz. Und nun stellen Sie sich vor, wie es war, später an dem Tag, mit Orin im Wohnzimmer vom RH, vor der vornübergeneigten und zum Steinerweichen weinenden Mrs. Incandenza zu stehen und zuzuhören, wie Orin eine Version der Ereignisse zu konstruieren versuchte, in der er und ich irgendwie gespürt hatten, dass S. Johnson nach einem guten, forschen August-Auslauf lechzte und mit ihm die Commonwealth hinab Gassi gegangen waren. Anmerkung B. Anmerkung B. Orrin ist wohlgemerkt nie mit Aston Johnson Gassi gegangen. Orrin war auch gar nicht so scharf auf Aston Johnson, weil sich der Hund immer mit seinem linken Bein paaren wollte. Und Aston Johnson war sowieso total Mrs. Incandenzas Hund. Normalerweise ging ausschließlich sie mit ihm Gassi und das zu penibel eingehaltenen Tageszeiten. Und er sagte, wir wären mit dem guten alten S. Johnson sittsam den Gehweg hinabgegangen, als ein hernach unfallflüchtiger Fahrer nicht nur auf den Gehweg gekurvt wäre und den Hund überfahren hätte, sondern auch noch zurückgesetzt, ihn nochmal überfahren und dann im Vorwärtsgang ein drittes Mal überfahren hätte und so weiter. Also eher ein klumpatschflüchtiger Fahrer. Und Orrin und ich wären vor Entsetzen und Trauer so gelähmt gewesen, dass wir uns weder Fabrikat noch Farbe des Wagens gemerkt hätten. Von seinem Kennzeichen ganz zu schweigen. Mrs. Incandenza kniete. Eine sehr große Frau auf den Knien hat etwas Surreales. Weinte und presste die Hand aufs Schlüsselbein, nickte aber zustimmend zu jeder Silbe dessen, womit Orrin ihr die Hucke volllog. O hielt Leine und Halsband und Knubbel hoch wie Beweisstück A, während ich neben ihm stand, mir die Stirn wischte und wünschte, der makellos gebohnerte und sterilisierte Parkettboden möge die ganze Szene in Toto verschlucken. Zu 7. Mrs. Steeples, nach meinem Dafürhalten ist das Wort Missbrauch nichtssagend. Wer kann Missbrauch definieren? Die Schwierigkeit bei wirklich interessanten Missbrauchsfällen ist, dass die Ambivalenz des Missbrauchs Teil des Missbrauchs wird. Dank der energischen Bemühungen ihrer eigenen Branche, Mrs. Steeley, haben wir im Lauf der Jahrzehnte alle gehört, wie ACOAs und Alateens und ACONAs und ACOGs und Heulsusen eindeutige Fälle verschiedener Missbrauchsarten weitergegeben haben. Fälle von Misshandlung, Grapschen, Vergewaltigung, Liebesentzug, Tyrannisiererei, Demütigung, Freiheitsentzug, Folter, übertriebener Kritik oder einfach nur Desinteresse. Wenn die Opfer solchen Missbrauchs ihn nach der Kindheit wieder ausbuddeln, können sie ihn wenigstens selbstbewusst Missbrauch nennen. Es gibt aber zweideutigere Fälle. Schwieriger zu profilieren, könnte man sagen. Wie würden Sie einen Vater nennen, der so nervenschwach und depressiv ist, dass jeglicher Widerstand gegen seinen väterlichen Willen ihn in eine psychotische Depression stürzt, wo er tagelang das Bett hütet, dasitzt und seinen Revolver ölt, sodass das Kind entsetzt davor zurückschreckt, sich seinem Willen zu widersetzen, ihn in eine Depression zu stürzen und womöglich seinen Suizid zu verschulden. Würde dieses Kind als missbraucht gelten? Oder denken Sie sich einen Vater, den die Mathematik dermaßen fesselt, dass er sich von der väterlichen Pflicht, seinem Kind bei den Algebra-Hausaufgaben zu helfen, dermaßen fesseln lässt, dass er das Kind völlig vergisst und alle Aufgaben selber löst, sodass das Kind im Bruchrechnen eine 1 bekommt, das Bruchrechnen faktisch aber nie lernt. Oder denken wir uns sogar einen Vater, der handwerklich wahnsinnig geschickt ist und alles im Haus reparieren kann, sich vom Sohn helfen lässt, von seinen, des Vaters, Problemen aber so gefesselt ist, dass er gar nicht auf die Idee kommt, dem Sohn zu erklären, wie er, der Vater, das jeweilige Problem nun gelöst hat, sodass die Hilfe des Sohns ewig darauf beschränkt bleibt, dem Vater einen bestimmten Schraubenschlüssel zu reichen, ihm Limonade oder die Kreuzschlitzschrauben zu holen, bis der Vater eines Tages bei einem entsetzlichen Unfall auf dem Jamaica Way zu Aspik zermatscht wird. Sämtliche Gelegenheiten zu generationsübergreifenden Anweisungen für alle Zeit futsch sind und der Sohn nie ein handwerklich geschickter Hausbesitzer sein wird. Und wenn irgendwelche Dinge in seiner Einzimmerwohnung den Geist aufgeben, muss er verächtliche Männer mit dreckigen Fingernägeln bestellen, um sie reparieren zu lassen. Und fühlt sich schrecklich inkompetent, nicht nur weil er zwei linke Hände hat, sondern auch weil handwerkliches Geschick für seinen Vater anscheinend alles bedeutete, was an einem amerikanischen Mann unabhängig, männlich und nicht untauglich war. Würden Sie im Rückblick Missbrauch schreien, wenn Sie der ungeschickte Sohn wären? Schlimmer noch, könnten Sie es Missbrauch nennen, ohne sich sofort als weinerliche, egozentrische Winseltüte vorzukommen, wovon gewissenhaften Journalisten jeden Tag so viele echte, haarsträubende, körperliche und emotionale Missbrauchsfälle berichtet und analysiert werden und porträtiert? Ich weiß nicht, ob man das Missbrauch nennen kann, aber als ich mich vor langer Zeit im Ausland in der Welt trockener Männer aufhielt, konnte ich Eltern beobachten. Meist arrivierte, gebildete, begabte, funktionstüchtige und weiße Eltern, die sich geduldig, liebevoll, hilfsbereit und teilnahmsvoll um das Leben ihrer Kinder kümmerten, nie mit Komplimenten geizten, sich mit konstruktiver Kritik indes zurückhielten, rhetorisch versiert ihre bedingungslose Liebe zu ihren Kindern und ihre Anerkennung von deren Tun und Treiben kundtaten, also bis aufs i-Tüpfelchen jeder erdenklichen Definition guter Eltern entsprachen. Ich sah ein untadeliges Elternteil nach dem anderen, das Kinder aufzog, die a. emotional zurückgeblieben, b. von tödlicher Egozentrik, c. chronisch depressiv oder d. Borderline-Psychotiker waren, die sich e. von narzisstischem Selbsthass verzehrten, f. neurotisch getrieben, / süchtig waren, g. diverse psychosomatische Defizite mitbrachten oder h. eine beliebige Kombination von A bis G. Warum ist das so? Warum bringen so viele Eltern, die unnachgiebig darauf erpicht scheinen, Kinder hervorzubringen, die sich für gute Menschen halten, die Liebe verdient haben, Kinder hervor, die sich für scheußliche Menschen halten, die keinerlei Liebe verdienen, rein zufällig aber Eltern abbekommen haben, die so wunderbar sind, dass sie, die Eltern, sogar sie, die Kinder, lieben, obwohl sie, die Kinder, so scheußlich sind? Ist es ein Zeichen von Missbrauch, wenn eine Mutter ein Kind hervorbringt, das sich nicht für von Geburt an wunderschön und liebenswert und deswegen nur der allerbesten mütterlichen Zuwendung wert hält, sondern für ein scheußliches, nicht liebenswertes Kind, das rein zufällig die allerbeste Mutter abbekommen hat? Doch wohl nicht. Aber wäre eine solche Mutter denn wirklich die allerbeste Mutter, wenn das das Selbstbild des Kindes wäre? Ich rede hier nicht von meiner Mutter, die von einem abstürzenden Rotorblatt geköpft wurde, lange bevor sie in die eine oder andere Richtung viel Einfluss auf meinen großen Bruder, meine unschuldige kleine Schwester und mich nehmen konnte. Nein, Mrs. Starkey, ich spreche vielmehr von Mrs. Avril M. T. Incandenza. Obwohl diese Frau so vielschichtig und immun gegen Vorwürfe ist, dass es schwierig ist, zu einer befriedigenden, eindeutigen Kritik zu gelangen. Irgendetwas stimmte einfach nicht. Anders kann man das nicht sagen. Irgendetwas Unheimliches, sogar an der kulturell brillanten Oberfläche. Nachdem Orin beispielsweise ziemlich eindeutig ihren geliebten Hund S. Johnson auf eine wirklich entsetzliche, wenn auch versehentliche Weise getötet hatte und sich dann mit einer so jämmerlichen Lüge, dass auch eine weit weniger intelligente Mutter als Avril sie auf Anhieb durchschaut hätte, der Verantwortung zu entziehen versuchte, bestand Mrs. Inks Reaktion nicht nur aus keiner konventionellen Strafe, sondern sie zeigt in einem Ausmaß bedingungslose Liebe, Mitgefühl und Selbstlosigkeit, dass es schon nicht mehr feierlich war. Als sie Orins jämmerliche Geschichte von dem klumpertflüchtigen Fahrer hörte, reagierte sie nicht leichtgläubig, sondern eher so, als hätte sie die ganze groteske Räuberpistole gar nicht gehört. Und auch ihre Reaktion auf den Tod des Hundes selbst war bizarr gespalten. Einerseits war sie in tiefer Trauer wegen S. Johnsons Tod, nahm zärtlich Leine, Halsband und Hundeknubbel und traf aufwendige Gedenk- und Bestattungsvorkehrungen, besorgte unter anderem einen herzzerreißend kleinen Kirschholzsarg, weinte in vernehmlicher Heimlichkeit, wochenlang und so weiter. Die andere Hälfte ihrer emotionalen Energien verwendete sie aber darauf, übertrieben besorgt um und höflich zu Orin zu sein. Sie erhöhte die tägliche Dosis an Komplimenten und Ermutigungen, ließ in der ETA seine Lieblingsgerichte zubereiten, sorgte dafür, dass wie von Zauberhand sein Lieblingstennis-Klimbim in seinem Bett oder Schließfach auftauchte mit liebevollen Zetteln dran, zeigte ihm mit all den tausend kleinen Gesten einer technisch brillanten Mutter, was ihr Kind wert war. Anmerkung C. Anmerkung C. Genau, damit kommen wir der Sache vielleicht näher. Nicht wertvoll, sondern wert. Alles, damit Orin ja nicht auf die Idee kam, sie grollte ihm wegen S. Johnsons Tod, gäbe ihm die Schuld oder liebte ihn weniger wegen des ganzen Vorfalls. Nicht nur gab es keine Bestrafung oder auch nur sichtbaren Groll, das Bombardement mit Liebe und Unterstützung nahm sogar noch zu. Und das alles paarte sich mit komplexen Machenschaften, um die Trauer, die Bestattungsvorkehrungen und die Augenblicke der wehmütigen Hundeerinnerungen vor Orin zu verbergen. Aus Angst, er könne merken, wie sehr die Moms litt und sich schlecht fühlen oder Gewissensbisse bekommen. Stattdessen wurde Mrs. Ink in seiner Gegenwart noch fröhlicher, redseliger, geistreicher, liebevoller und gütiger. Ja, sie deutete auf versteckte Weise sogar an, ohne den Hund sei das Leben irgendwie besser geworden. Als wäre ihr die Last eines zuvor nie bemerkten Albatros vom Hals genommen worden und so weiter und so fort. Was fängt eine geübte Analytikerin der weichen Konturen unseres Kulturprofils wie Sie damit an, Mrs. Starksaddle? Ist das hirnzerschreddernd rücksichtsvoll, liebevoll und hilfreich oder ist das unheimlich? Oder um die Frage verständlicher zu formulieren, war der geradezu pathologische Edelmut, mit dem Mrs. Ink darauf reagierte, dass ihr Sohn in bedröhntem Zustand ihren Wagen genommen, ihren geliebten Hund zu seinem grotesken Tode geschleift und sich dann nach Strich und Faden aus der Klemme zu lügen versucht hatte, galt dieser Edelmut Orin oder nicht Avril selbst? Schützte sie Orins Selbstwertgefühl oder ihr Selbstbild als brillantere Mutter, als je ein sterblicher Sohn verdient zu haben hoffen könnte? Wenn Orin Avril nachahmt, wozu wohl leider weder sie noch sonst jemand ihn heute noch bringen kann, aber damals in unserer Zeit an der Academy war er damit eine Stimmungskanone, setzt er ein unglaublich warmes und liebevolles Lächeln auf und kommt immer weiter auf sie zu, bis er ihnen so nahe ist, dass er sein Gesicht an ihrem breitquetscht und ihr Atem sich vermischt. Wenn Sie sich diesen Eindruck vorstellen können, was finden Sie dann schlimmer? Die erstickende Nähe oder die untadelige Wärme und Liebe, mit der sie erreicht wird? Aus irgendeinem Grund steht mir gerade ein Philanthrop vor Augen, der nicht trotz, sondern wegen seiner Mildtätigkeit abstoßend ist. Auf irgendeiner Ebene ist einem klar, dass er die Empfänger seiner Mildtätigkeit nicht als Menschen ansieht, sondern als Elemente seiner Apparatur, an denen er seine Tugendhaftigkeit entwickeln und vorführen kann. Unheimlich und abstoßend ist, dass ein solcher Philanthrop darauf angewiesen ist, dass Entbehrung und Leid fortdauern. Denn er schätzt ja seine Tugend und nicht die Ziele, die sie vorgeblich erreichen will. Alles, was Orins Mutter angeht, ist immer schrecklich wohlgeordnet und mehrwertig. Ich nehme an, sie ist als Kind schlimm missbraucht worden. Ich habe nichts, was diese Annahme stützen würde. Aber wenn Sie, Miss Bainbridge, Ihren Charme Orin überlassen haben und wenn Sie Orin für einen wunderbar begabten und gebenden Liebhaber halten, was er diversen Auskünften zufolge ist, nicht nur geschickt und sinnlich, sondern von prächtigster Freigebigkeit, Anteilnahme, Aufmerksamkeit und Liebe, wenn Sie den Eindruck haben, dass er wirklich und wahrhaftig seine eigene, höchste Lust daraus bezieht, Ihnen Lust zu spenden, sollten Sie vielleicht mal ganz nüchtern über die Vorstellung nachdenken, wie Orin seine liebe Mutter als Philanthropin nachahmt. Ein Mensch, der immer näher kommt, die Arme weit geöffnet, lächelnd.